Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer. Hallo. Die folgenden Zeilen, die dürften Sie in letzter Zeit schon mal, wenn nicht öfter, dann wahrscheinlich permanent und dauernd gehört haben.
Abracadabra. Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarbaba. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarbaba erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarbarbarbaren.
Barbaras Rhabarbaba. Ich bin so stolz, dass ich es habe aussprechen können. Ein Song vom Klavierkabarettisten Bodo Wartke, gemeinsam mit dem Musikproduzenten Marty Fischer aufgenommen, der als ganz kurzer Clip mit eigener Tanzchoreografie viral ging. Und zwar weltweit. Seit Wochen tanzen Leute buchstäblich überall zu diesem deutschen Zungenbrecher und filmen sich dabei auf TikTok oder Instagram. Morgen gibt's nun den Nachschlag. Da wird ein neuer Song der beiden veröffentlicht. Und bevor wir gleich fast weltexklusiv einen Ausschnitt spielen, wollen wir kurz nochmal zurückschauen auf diesen ganzen großen Hype. Und zwar mit Bodo Wartke und Marty Fischer höchst selbst. Wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Guten
Morgen. Ich freue mich. Ich bin außer mir.
Ja, ein deutscher Zungenbrecher, der wirklich die gesamte Welt begeistert. Wenigstens viral. Millionen Menschen kann man sagen. Im klassischen Musikgeschäft gab es dafür ja früher sowas wie die goldene Schallplatte, die platinfarbene Schallplatte. Was begeistert euch daran? Also gibt es so eine Art Äquivalent, was euch wirklich an dieser Tatsache so richtig flasht?
Ja, die Tatsache, dass die Leute auf, wie du schon sagtest, auf der ganzen Welt dazu tanzen. Und also auch in allen möglichen Ländern. Also so eine große Wertschätzung, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Und überhaupt,
also außer Danke zu sagen natürlich.
Ja, genau. Und überhaupt, dass wir Menschen begeistern können für die deutsche Sprache, die gar nicht sprechen. Mhm. Also bisher dachte ich immer, naja, okay, das ist eigentlich nur für ein deutschsprachiges Publikum gedacht, weil nur die was damit anfangen können. Und jetzt siehe da, nein, es ist anscheinend auch für alle anderen interessant.
Jetzt haben ja schon so Normalsterbliche wie ich die Angewohnheit, sich Stunden irgendwie im Netz durch die Welt zu scrollen. Ihr hängt doch wahrscheinlich jetzt dreimal so viel wie vorher nochmal und guckt und schaut und habt wahrscheinlich immer wieder neue Filmchen, die ihr da entdeckt, wo Leute euren Song tanzen, oder?
Naja, jeden Tag. Also vor allem, weil wir auch reagieren und interagieren mit den Leuten. Wir schreiben dann ja auch immer rein in die Kommentare,
dass
wir das cool finden.
Ja,
klar.
Ja. Das ist auch wichtig für die Interaktion da, dass man die, ja, dass man einen schönen Kommentar schreibt und liked und sowas. Das zieht natürlich dann auch wieder andere an und
aber auch, weil
befeuert,
es uns befeuert, begeistert, ne?
Auch, also, ja, und es befeuert auch den das Verteilen von diesem Clip auf Instagram. Also Instagram selber merkt, ah ja, okay. Das scheint wohl interessant zu sein. Wenn da Leute mit
da
viel
ist
Reichweite.
Leben in der Bude und deshalb so, wird das
da
dann
ist
weiter gepusht.
Zunder unterm Dach, da brennt die Oma, da ist was los.
Und nochmal nachgefragt, wenn wir.
Ich wollte da ganz kurz da einhaken noch, weil ich bin nicht mehr auf Instagram. Also ich bin noch auf Instagram, aber ich verbringe nicht mehr Zeit jetzt da, nur weil wir täglich in, weiß ich nicht, mindestens 50 Stories erwähnt werden. Und es schreiben auch übrigens Leute dann so kleine Textchen dazu. So, ich verstehe kein Wort, aber ist wohl lustig. Oder das ist ein Vibe. Und also VIBE jetzt, ne? Nicht falsches Denken. Die schreiben dann auf Hebräisch, auf Koreanisch, Chinesisch, Arabisch habe ich vorhin noch gesehen, als ich
Wahnsinn.
Unten gewartet habe. Das ist ein Wahnsinn. Ja, wirklich.
Und jetzt gibt es eben ja auch diese Tanzvideos. Also habt ihr nochmal so ein, zwei Beispiele, welche euch da besonders aus dem Puschen gehauen haben?
Na, erstmal dasjenige Video, mit dem es begann. Also die zwei Australierinnen, die sich diese Choreografie überlegt haben. Stephanie Graham und Christina Anastasiadis. Und das ist einfach irrsinnig gut gemacht. Also es passt total gut zur Musik. Und die können das halt auch richtig gut, ne? Die studieren Musical Theater. Und ja, es wurde dann halt nachgetanzt von den ganzen krassen Tanzinfluencern, die es da draußen so gibt, die wir vorher auch alle gar nicht kannten und bei denen uns dann gesagt wurde, ey, wisst ihr, wer das ist?
Kosten Mayer,
die Gardena Brothers, Twin Source, so.
Kosten Mayer.
Ja, die OGs unter
und
den Tanzinfluencern.
Ihr habt es ja inzwischen auch, ich finde, schon relativ virtuos selbst nachgetanzt. Habt ihr eigentlich ewig lange dafür gebraucht, das so hinzukriegen, ja?
Im Ernst? Wir haben das richtig geübt. So.
Ja, Bodo kam dann irgendwann zu mir ins Studio, weil er hat gesagt, ey, das, die tanzen das alle, wir müssen das auch machen. Weil ich glaube, das ist eine gute Geste. Und da habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall. Ich kann zwar das so nicht, ich habe mal so Standardtänze in der Tanzschule klassisch-römisch absolvieren müssen, aber so dieser Hip-Hop oder Popping, Locking, wie auch immer das alles heißt, das hat Bodo mir dann beigebogen.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Du hast das super gemacht. Ich hab da echt, dachte so, boah, warum kann der das so gut? Dann habe ich so versucht, irgendwie so hölzern, so wie so eine so eine kaputte Marionette, habe ich versucht, das nachzutanzen. Und dann hat es wohl irgendwie hingehauen und die Leute haben es geliebt. Was die Leute am meisten geschrieben haben, war irgendwie oh, Full Circle Moment, also praktisch jetzt schließt sich der Kreis. Ja. Und das war, glaube ich, das einzig Richtige, was wir da hätten machen können. Und dann ist es nochmal wie ein erneuter Waldbrand nochmal weitergegangen.
Also viel an dieser ganzen Erfolgsgeschichte ist bestimmt auch Glück und Zufall, aber trotzdem gibt es ja so ein paar Zutaten, die doch auch hingehauen haben. Und ich würde wahnsinnig gerne mit euch nochmal so KLF-mäßig überlegen, was es braucht, um so einen Hit zu landen. Erstmal muss viel zusammenkommen. Erstmal ihr beide zum Beispiel. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Wir wussten voneinander schon lange, bevor wir einander in persona gegenüberstanden.
Es gab uns schon.
Ja, also unser Ruf ist uns jeweils vorausgeeilt beim anderen. Und also mein ehemaliger Mitbewohner, der hatte beruflich mit Marty zu tun und war bei einem Konzert von mir und hatte ihn dabei.
Aha.
Und Marty stellte sich mir vor und sagte, hallo, ich bin Marty Fischer. Und ich sagte, ich weiß. Ich finde total gut, was du machst. Ich finde auch total gut, was du machst. So,
ja. Wollen wir nachher nochmal in Backstage gehen auf eine Limo? Limo. Ja, und dann haben wir auch, also ich habe ihm direkt erzählt, ich habe deine Musik schon gehört, als ich 14 war. Das Programm, ich denke also singe ich und habe da auch schon Sachen selber am Klavier nachgespielt und gesungen. Aber Bodo seinerseits konnte das wiederum nicht fassen und wir haben dann, glaube ich, am Ende des Abends Nummern ausgetauscht. Dann gab es eine einigermaßen große Funkstille, glaube ich, und dann hast du mich wegen irgendwelchen rechtlichen Fragen angerufen.
Das weiß ich gar nicht mehr. Also du hattest mich angerufen wegen Make a Move.
Ja, ach so, genau.
Ja,
eine befreundete Band von uns, die hat sich während Corona eine eigene Late-Night-Show sozusagen ausgedacht. Da war ich dann praktisch Showregisseur. Wir haben das im Gretchen in Kreuzberg aufgenommen. Und das war im Prinzip, die Band spielt Songs. Sie haben aber auch, und das ist das Wichtige, musikalische Gäste. Und Bodo war einer davon. Und dann kam das wieder zustande, dass wir quasi miteinander gearbeitet haben. Mhm. Und Bodo hat dann irgendwann noch gesagt, hey, ich würde gerne Nina Chubas Wildberry Lillet ein bisschen umtexten und das live performen. Geht denn das? Und ich so, ja, mach doch einfach.
Ja.
Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich mache ja gerade diese Zungenbrecher. Wie wär's denn, wenn wir 10 zahme Ziegen machen? Da habe ich gesagt, na logisch. Und die nächste Sache war dann halt Barbaras Rhabarber. Hat er dann schon mal so angedeutet, dass er da nicht mit seinem eigentlichen Produzenten das machen wollte, sondern mit mir.
Und weil du ja auch deine Kolumne hast, wie geht eigentlich Musik?
Naja, genau.
Genau, aber das wollte ich auch nochmal fragen, weil wenn man sozusagen von außen drauf schaut, hat man ja schon den Eindruck, dass ihr relativ ähnlich arbeitet. Also Marty, du benutzt vor allem dein eigenes Material, spielst damit, zeigst auf deinem YouTube-Kanal, wie du Musiksongs produzierst, wie du die zusammensetzt. Und diese Zungenbrecher-Geschichten arbeiten ja auch in gewisser Weise mit Sprache als Material, wenn man so will. Vielleicht noch mal ganz kurz, was schätzt ihr jeweils vielleicht an dem anderen für Dinge, die ihr nicht könnt?
Also ich glaube, du hast es gerade selber schon auf den Punkt gebracht. Also ich mache das mit Sprache, was Martin mit Tönen macht. So, also die Art hinzuhören und zu gucken, was muss ich machen, damit es gut klingt und das Gespür dafür zu haben und was ist eine gute Mischung. Das ist bei mir, würde ich sagen, so nach unserer bisherigen Zusammenarbeit nachzuurteilen, genau der gleiche Vorgang. Mhm. Ich in Bezug auf Sprache, du in Bezug auf Musik.
Ja. Ja, wobei man muss sagen, dass das die Begeisterung auch für Sprache und den Klang dafür durchaus auch von dir entfacht wurde in mir. Nicht nur, aber auch, beziehungsweise der Ursprung, der Kern liegt bei dir, also auf jeden Fall.
Das freut mich sehr.
Denn, so Ehre, wem Ehre gebührt, würde ich sagen.
Ach, das ist schön.
Und meine Damen und Herren, ich habe selber Spaß am Verfassen von so Rap-Texten oder Songtexten. Und ich bin auch immer wieder überrascht, mit was Bodo dann um die Ecke kommt. Aber Barbaras Rhabarber-Bar, zumindest als es mir vorgerappt hat, es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Das ist ja erstmal nur ein Gedicht sozusagen, mit weirden Pausen an merkwürdigen Stellen. Aber ich habe gar nicht lange drüber nachgedacht und war dann sofort in so einem, das müsste irgendwie so, ich stelle mir das so Eminem Dr. Dre mäßig vor. Ich weiß gar nicht, ob der Dre seine Finger im Spiel hatte bei so Sachen wie Without Me zum Beispiel. Mhm. Oder wie heißt es denn? The Real Slim Shady oder so. Also diese Leuchtturm-Hits von ihm. Und da habe ich mich so klanglich drauf gestützt. Also auch gar nicht so eine mega aufwendige Produktion jetzt vom Playback. Aber es hat sofort funktioniert. Also Bodo hat mal so testweise dann drüber, das kann man auch alles in dem Video sehen, in dem ersten, das haben wir vor 6 Monaten übrigens gemacht und hochgeladen. Und dann es hat direkt geklickt. Also die Zahnräder griffen ineinander. Ich habe gesagt, das ist genau der richtige Weg. Da mache ich jetzt an dieser Stelle darf ich jetzt nicht irgendwo abbiegen, sondern es muss jetzt stringent durchgedacht werden. Wie muss der Bass jetzt mit dem Schlagzeug interagieren? Was kommt da drauf für ein Instrument? Also Schlagzeug und Bass ist klar, aber kommt jetzt eine Gitarre? Mhm. Kommt ein Klavier? Und ich glaube, ich habe zuerst irgendwie so eine sehr dumm klingende Orgel benutzt und die dann ersetzt durch ein Klavier und die Orgel dann später. Also alle Sounds, die ich benutzt habe, waren jetzt nicht hier vom großen Steinway-Flügel gesampelt oder von einer Hammond-Orgel oder von einem Ludwig-Schlagzeug. Ich muss jetzt auch irgendwas für den Bass sagen. Rickenbacker.
Okay.
Auf jeden Fall war mir klar, dass die Sounds alle eher wie so ein Spielzeug-Keyboard klingen müssten. Mhm. Und die habe ich dann gesammelt und zusammengepackt.
Genau, das ist im Grunde das Prozedere wie in so einer Kochshow. Also man wird ja wirklich Zeuge, wie du 150 Gramm Bass und dann nehmen wir nochmal 200 Gramm Piano und hier noch die Schweineorgel. Und dieses Video ist halt auch so eindrucksvoll. Es ist ja aber ein Remake. Also das wirkliche Zusammenstückeln und Zusammenbasteln und so weiter hat ja wahrscheinlich ewig viel länger gebraucht. Oder wie lange hast du da faktisch dann in Wirklichkeit dran gesessen?
Na, eigentlich ist es so geschehen, wie man es sieht. Also das war wirklich in aller Kürze der Zeit. Ich bin ja so ein ADHS-Fraggle und habe diese Tunnelgabe. Also wenn mich irgendwas
packt,
so richtig arschhuckt, dann gehe ich da rein und komme nicht eher wieder raus, bevor ich nicht da meine Befriedigung gefunden habe, sozusagen. Also irgendwie ging, glaube ich, meine Kamera zwischendurch aus.
Ja, leider ist ganz viel nicht zu sehen.
Weil der Akku die Speicherkarte hat, das war nichts von beidem. Die Kamera geht nach 30 Minuten, unterbricht die Aufnahme, damit der Akku nicht zu heiß wird und das Gerät nicht überhitzt. Und da macht die aber kein Geräusch, wenn die ausgeht.
Und also wir waren von selber. Halt so im Flow, dass wir da gar nicht dran gedacht hatten. Mist. Und irgendwas, Mist, die Kamera, nein! So, und ganz viel tolles Material ist dadurch leider nicht zu sehen. Ich meine, es ist immer noch genügend tolles Material zu sehen.
Das ist wirklich ein toller Clip geworden.
Danke, Dankeschön.
Jetzt doch noch mal ganz kurz gefragt, wenn ihr früher bei solchen Abrufzahlen, also wenn man das übersetzen würde in Plattenverkäufe, dann hättet ihr jetzt für ewig ausgesorgt.
Weiß ich nicht, aber
aber ich meine, wie ist denn das jetzt mal ganz naiv gefragt in diesem Fall? Also da kommt dann schon trotzdem auch irgendwie eine Menge rum, ne?
Na, nicht eine Menge. So, also ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber man kann es nicht so ganz vergleichen, denn das Internet ermöglicht uns ja eine weltweite Verbreitung, die wir über Schallplattenverkäufe in der Form gar nicht erzielt hätten. So alleine schon, dass Leute von uns Wind bekommen hätten in wo überall, in Afrika, in Asien, also wo der Song gerade überall trendet. Also wir verdanken den heutigen technischen Möglichkeiten auch ganz viel. So, die Abrechnungsmodalitäten, die sind ja wie soll man sagen, Verhandlungsgegenstand? Hm. So, also das heißt, wie kann TikTok bitte seine Content-Creator mal anständig bezahlen und so? Also das ist ja eine Diskussion, die haben wir nicht entfacht, die war vorher schon da, wir geraten damit rein. Hm. Und also eine Zahl kann ich dir nennen, weil ich sie weiß. Zu dem Zeitpunkt, als auf Spotify der Song 1,5 Millionen Aufrufe hatte, was ja echt viel ist, haben wir ungefähr 3.000 Euro bekommen von Spotify.
Das ist echt nix.
Naja, 3.000 Euro sind 3.000 Euro, aber dem gegenüber stehen
im
ja
Verhältnis.
Auch, im Verhältnis ist das natürlich grotesk. Ist grotesk, ne? Also, wir haben ja auch Kosten.
So. Ja,
also,
Taylor Swift zum Beispiel bei den Plays, die hat auf Spotify, kann die vielleicht gerade mal ihre Miete bezahlen.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, so, nee, jetzt aber überleg mal, 1,5 Millionen Leute hätten sich einen Tonträger gekauft oder 1,5 Millionen Leute hätten für 1 Euro oder 99 Cent bei, weiß ich nicht, den Song downgeloadet. Ja, naja, aber was willst du machen? Ne? Es ist, wie es ist. Und wir wollen uns nicht beschweren über den Weltruhm, den wir haben. Ganz im Gegenteil, es wäre natürlich schön, damit auch ein bisschen Geld zu verdienen.
Mich würde nochmal interessieren, diese Frage der Autorschaft. Also wenn jetzt auch dieser Clip ja natürlich millionenfach gesampelt, geremixed, ja, als Vorlage für Tänze genutzt wird und so weiter, dann seid ihr im Grunde draußen als Autoren, oder?
Nee, so einfach ist es dann doch nicht, weil Instagram und TikTok, also man kann da durchaus die Rechte für sich beanspruchen, wenn man der Erste ist, der das hochlädt.
Okay.
Und die diese Clips, die benutzt werden, wo drauf dann getanzt wird von egal wem, beinhalten ja immer unseren Song. Also das ist unser Sound-Schnipsel. Das kann man auch nachschauen, wenn man auf... also es wird einerseits mit einem kleinen Bildchen angezeigt, das Bodo oder mich zeigt, je nachdem, wer es halt hochgeladen hat. Und es steht auch dabei. Also unten läuft zum Beispiel auf Instagram läuft dann so ein kleiner Fließtext lang, der so Bodo Wartke und Marti Fischer.
Alles klar, und das dafür sorgt die Plattform selbst. Also das wird irgendwie automatisch digital so connected und dann auch abgerechnet.
Ja, sozusagen. Also abgerechnet. Aber ja, es ist auf jeden Fall auf uns zurückzuführen. Manche machen es auch nicht, das ist auch schade.
Aber dann meistens nicht aus böser Absicht, sondern
weil die es verchecken.
Ja.
Nicht dran gedacht, nicht drauf geachtet.
Wir treffen uns ja heute an diesem schönen Tag, weil ihr morgen mit der, wenn man so will, Fortsetzung rausgeht.
Genau.
Da habt ihr euch eine weitere Figur, also eine Art Spin-off überlegt. Wen lernen wir da kennen?
Die Rhabarber-Bärbel. Genau. Die haben wir uns allerdings nicht ausgedacht. Die gibt es wirklich. Also, dieses Lied.
Die geht wohnt im Saarland.
Nein. Dieses Lied geht ja zurück, wie alle meine Zungenbrecher-Song-Adaptionen, auf einen real existierenden Zungenbrecher. Also, so die man so kennt: Fischers Fritz, Blaukraut, Potsdamer Postkutscher, Pipapo. Und diesen hier, auf dem unsere Version fußt, habe ich im Netz gefunden. Der ging anscheinend vor 11 Jahren oder so schon mal viral auf YouTube. Als eine Geschichte, die nicht gereimt ist, die eben aberwitzige Substantivkonstruktionen aus den Worten Bara, Baba, Barbara und Barbaren bildet. Und die Urheberschaft war schwer festzustellen, denn es gibt von diesem Zungenbrecher ganz viele unterschiedliche Überlieferungen. So, also es scheint ja auch auf der Hand zu liegen, bei diesen Worten was daraus zu machen. Also mein lieber Kollege Sammy Tavales, toller, großartiger Berliner Varieté-Künstler, mit dem ich vor Jahrzehnten schon auf Tour war, der hat nämlich auch ein Lied schon vor 30 Jahren geschrieben, in dem Barbaren vorkommen und in dem Fall ein Ragout, ein Barbaren-Ragout und Barnabas und sowas. Und ich habe mich aber eben an dieser Geschichte aus dem Internet orientiert, bei unserem Zungenbrecher. Und der geht im Original noch weiter. Also da taucht eben besagte Bärbel auf. Und die den kennen von früher noch, haben uns genau das auch in die Kommentare geschrieben. Was ist denn mit Bärbel? Wo ist die denn? Die kommt mir gar nicht vor. Und habe ich gedacht, ja, dann das stimmt. Ja, dann muss ich wohl noch einen zweiten Teil schreiben. Und hatte den tatsächlich schon fertig geschrieben, bevor der erste Teil viral gegangen ist. So, und das war jetzt natürlich ein guter Anlass, den fertig zu machen. So, hier, ey Martin, ich habe einen zweiten Teil, wie sieht's aus?
Würdet ihr es für möglich halten, dass dieser zweite Teil auch so erfolgreich gibt? Gibt es überhaupt in der Musikgeschichte ein Beispiel, wo dann der zweite Teil möglicherweise genauso erfolgreich oder sogar erfolgreicher wurde wie der erste?
Ach, kann man ja nicht planen.
Nee, bei Plan kann man das nicht, aber man kann ja schon, also am Beispiel Frank Farian oder Dieter Bohlen sieht man ja, dass es geht.
So, also der klingt auch musikalisch ganz anders. Und also du hast uns ja gefragt, ob wir uns erklären können, warum der erste so erfolgreich wurde. Ich glaube, weil man merkt, von welchem Gefühl er getragen ist, nämlich Freude und Spaß an der Sache und diese Freude selbst zu empfinden und mit den Menschen zu teilen. Und er ist nicht getragen von Kalkül. Also zu keinem Zeitpunkt haben wir uns die Frage gestellt, wie müssen wir es machen, damit wir international erfolgreich werden? So, und das haben wir uns beim zweiten Teil eben auch nicht gefragt. Wir hatten einfach Bock, den zu machen, so wie er ist. So, und mal gucken, was passiert. Aber wir rechnen nicht damit. Und wenn es jetzt nicht nochmal der krasse virale Hit wird, finden wir das auch nicht schlimm.
Aber das mit der Freude geht ja auch total synonym mit der Tatsache, dass die Leute das sofort in Tanz übersetzt haben.
Genau, und das ist auch das, was sich auch jenseits der Sprache überträgt. Also das merken die Leute einfach so. Ey, guck mal, das sind zwei Deutsche, die haben total Spaß. Und wir widerlegen damit ja auch gängige Klischees. Ne? So Deutsche, die haben alle keinen Spaß. So, die haben keinen Humor. Tanzen können die auch nicht. So.
Und die Sprache klingt mega aggressive.
Ja, das ist so die Klischees, die Leute haben. Und dann sehen sie uns und merken so, mal guck, Mensch, das wussten wir ja gar nicht.
Ja,
ja,
ja.
Ja, vielen Dank, Marti Fischer und Bodo Wartke. Wir freuen uns mit euch für diesen tollen Exportschlager und drücken natürlich die Daumen für Teil 2.
Danke.
Aus dem wir jetzt einen mini kleinen Ausschnitt hören.
Haha, Sneak Preview.
Für, ihr müsst sie nochmal ansagen.
Barbaras Rabababa Teil 2.
Erinnert ihr euch noch alle an Barbara und ihre sagenumwobene Rabababa? Ja, in der Rabababa von Barbara wurde damals nie der Rabarbara. Denn in Barbaras Rabababa gab es, wie ihr wisst, einen Rhabarberkuchen, den man nicht so schnell vergisst. Der war schon seit Jahren sehr beliebt bei drei Barbaren, denn Barbaren wissen, was Rhabarber ist.
Barbaren wissen, was Rhabarber ist. Wissen, was Rhabarber ist.
Dann gab's da auch noch den Barbaren Bartbarbier. Mit dem waren die Barbaren fast jeden Abend hier und tranken stets mit ihm nach Feierabend ihr Rhabarbarbarbarbaren Bartbarbier. Und da der Bartbarbier wirklich jeden Abend hier war, brauchte Barbara für die Rhabarbarbierbar bald eine zusätzliche Tresenkraft, damit sie nicht alleine hinter Tresen schafft. Und so stand am nächsten Tag auf einmal Bärbel am Tresen, die war klug, charmant und sehr belesen. Da war's auch schon um jeden in der Rhabarbarbar geschehen, komm mal diese schöne Wesen hinterm Tresen stehen sehen. Der Bartbarbier rief, Bärbel, du bist die Frau, für die ich hier all mein Hab und Gut verscherbel. Ich wünschte, du wärst meine Rhabarbarbarbarbarbaren Bartbarbier-Bierbar, Bärbel.
So wird er klingen, der zweite Teil von Barbaras Rhabarbarbar von Bodo Wartke und Marti Fischer. Die beiden waren hier bei uns im Kompressor.